Genau, genau so ist es. Also wir sehen uns als ein bisschen abgedroschenes Wort Full-Service-Provider. Aber der erste Einstieg war auf alle Fälle auf der Acquiring-Seite. Vorher habe ich schon erwähnt, der Open Banking Hub, den wir mit der PayBox Bank gemeinsam machen, der ist wirklich als Produkt eigentlich anzusehen. Ein typisches Projekt, das wir gemacht haben innerhalb vom Konzern, ist, klingt ein bisschen lustig, der Kontoblick, wo es einfach darum geht, die Bonität von Kunden anzuschauen. Und das sind so typische Projekte, Produkte, die wir unter anderem gemeinsam mit einer PayBox Bank bauen und eben dann so vertreiben.
Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment-Branche interviewt. Um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
In der heutigen Payment Talk Podcast Episode zu Gast Peter Rubik, Head of Sales Financial IT Solutions bei WorldDirect. Servus Peter, und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern vorzustellen.
Ja, super gerne. Zuerst mal danke, dass ich da sein darf bei euch. Kurz zu mir, bin seit 2007 im Zahlungsverkehr, also eigentlich schon richtig, richtig lang. Ich habe damals sogar noch bei der Europay angefangen, wobei es waren nur ein paar Tage Europay, bis dann eigentlich die Peter vorne ist und später dann die SIX. Habe dann die SIX, und wir müssen dann 2013, 14 ungefähr verlassen. Zeitlang selbstständig gewesen in der Beratung, habe Digitalagentur beraten, PSP und dergleichen und einen großen österreichischen Mobilfunker und bin dann über den Mobilfunker zu WorldDirect gewechselt. Damals im Consulting und eben jetzt mittlerweile neu strukturiert und im Financial IT-Bereich.
Ja, super spannend. Da haben wir ja wirklich ein Urgestein des österreichischen Payments bei uns. Jetzt haben wir kurz gesagt, du bist bei der WorldDirect. Was genau macht die WorldDirect?
Ja, nach außen hin kennt uns original niemand. WorldDirect hat einen richtig breiten Bauchladen eigentlich von Themen, die von Energielösungen eigentlich angefangen, über natürlich telco-nahe Lösungen bis hin, und ich glaube, deswegen sitzen wir heute auch zusammen, diverse Financial IT Solutions Lösungen. Es beginnt einerseits wirklich bei der Entwicklung, die wir individuell für unsere Kunden bauen, als auch Richtung Hosting-Betrieb, wo wir mit einer Secure-PCI-Plattform unterwegs sind, die WD-Secure, wo wir den Kunden ja Quenter und drauf betreiben. Wie gesagt, höchste Sicherheit, PCI, also was will man mehr? Das rundet so im Prinzip unser Portfolio ab, so rundum.
Und wie dürfen wir sich die Eigentümerstruktur der WorldDirect vorstellen? Also wer steckt dahinter? Weil du schon selber gesagt hast, ihr seid nach außen hin eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nicht ersichtlich. Aber du hast auch schon erwähnt, das Thema Telco, wenn du mir da zum Eigentümer möglicherweise mehr sagen kannst.
Genau, ich habe vorher schon gesagt, Telco als auch großer österreichischer Mobilfunker, glaube ich, im Intro. Wir sind 100% Tochter von der Telekom Austria. Im Prinzip Schwester von uns, die PayBox Bank, also so in der Ebene sind wir unterwegs. Wie gesagt, nach außen treten wir nicht wirklich in Erscheinung, sondern über unser Innenverhältnis zur A1 sind wir eigentlich ein voll integrierter Bestandteil der A1, der nach außen geht und auch eigentlich als A1 außen wahrgenommen wird.
Und wann seid ihr da übernommen worden von der A1? Oder wie lange ist das her?
Das ist echt schon Ewigkeiten her, so rund um die 20 Jahre ist das auf alle Fälle schon her. Begonnen damals eigentlich weit, weit weg vom Telco-Kerngeschäft. Das hat sich wirklich so aus der E-Commerce-Welt heraus ergeben und ist dann Zug um Zug dann immer mehr zu A1 hingewachsen und ja, dann irgendwann zu 100% drinnen gelandet.
Und wo ist die ganze WD dann entstanden, also die WorldDirect?
Eigentlich am Papier ist sie in Texas entstanden. Hat aber dann doch sehr schnell den Weg Richtung Österreich gefunden und mittlerweile sind wir eigentlich ein Tiroler Unternehmen, auch wenn man es an meinem Dialekt nicht wirklich hört, und erklärt auch deswegen, dass wir mittlerweile halt Dependancen über ganz Österreich verstreut haben, aber nach wie vor stolzes Headquarter in Tirol, in Sistranz, ein Stück überall von Innsbruck.
Und wie groß seid ihr jetzt von Leuten her?
Also wenn wir die ganze WorldDirect hernehmen, sorry, ich gleich hin und wieder wahrscheinlich ins WD ab, weil ja, das ist so irgendwie das bekannte Kürzel von uns da draußen, sind wir rund um die 200 Leute mittlerweile. Wobei man da ehrlich sagen muss, im Payment selbst werden wir um die 30 Leute sein, der Rest teilt sich auf alle möglichen anderen Bereiche auf, die wir bedienen.
Und so der Kundensektor ist dann auch vorwiegend, kommt da sehr viel von der 1 oder kommt da von extern auch so sehr viel? Oder?
Also natürlich kommt sehr viel über die 1, ja, aber nichtsdestotrotz sind wir da im Vertrieb selbst richtig tätig und das zieht sich echt über ganze Bandbreite. Also so kurz ausgeholt, unsere Kunden sind vom Außenministerium angefangen über Energieanbieter in Skandinavien bis hin zu österreichischen Banken, Bankentöchtern und dergleichen. Das ist ein wirklich total heterogenes Feld von Kunden, die wir bedienen.
Genau, jetzt sind wir ja eigentlich wegen dem Payment da. Deswegen, wie seid ihr bei WorldDirect überhaupt zum Payment gestoßen oder wie seid ihr da dazugekommen?
Witzigerweise, obwohl ich es damals noch nicht gewusst habe, ist es ziemlich parallel zu meinem Anfängen bei der Europay entstanden. Damals durch den Aufbruch in der Kreditkartenlandschaft hat sich ja viel bei der ganzen Terminal-Welt verändert und dazu haben Terminals im Prinzip an ein neues Backbone-System angeschlossen werden müssen. Und da das damals eben eigentlich komplette Individualentwicklung war, ist über die A1 dort die World Direct zum Zug gekommen und das war so der Entry Point und ab dem Moment haben wir uns einfach im Zahlungsverkehr drin verbissen und sind somit dann ein bisschen vorweggenommen schon, halt echt auch mit den einzelnen Teilen der P-Life, wie sie dann auch nachher dann sich immer wieder zerstreut hat, einfach immer mitgegangen, mitgewachsen und sind nach wie vor eben eigentlich mit den Nachfolgegesellschaften der P-Life da immer noch.
Aber das heißt eher auf der Acquiring-Seite, oder?
Wir sind sehr stark von der Acquiring-Seite gekommen, was World Direct anlangt und ja halt zu einem späteren Zeitpunkt auch Issuing-seitig unterstützt, gerade was so die Kreditkartenportale anlangt, aber der erste Einstieg war auf alle Fälle auf der Acquiring-Seite.
So, jetzt habt ihr, hast du gesagt, die A1 ist euer Mutterkonzern, die A1, hast du vorhin auch schon gesagt, ist bei der Paybox mit drinnen, die Paybox ist eigene Bank mit Kreditkarte. Welche Rolle spielt da die World Direct? Seid ihr da auch mit drinnen oder seid ihr da nur extern und schaut über Acquiring da irgendetwas zu machen?
Nein, also da sind wir wirklich auch mittendrin, statt nur dabei. Einerseits auch da, was Hosting und dergleichen anlangt, bis hin zu die diversen Kreditkarten-Apps auf iOS, also auf Android-Seite, sind wir mittendrin. Die haben wir übernommen und haben dort ZB dann in Google Pay und dergleichen integriert. Also da sind wir mittlerweile ein echt tiefer Partner beim eigenen Partner-Schwesterunternehmen drinnen.
Aber das heißt, ihr habt da keine direkte Rolle bei der Bank drinnen, sondern ihr seid trotzdem immer noch als World Direct das eigenständige Unternehmen und die Paybox Bank beauftragt euch.
Genau so ist es. Also wir sind im Prinzip einfach ein Lieferant für die Paybox Bank und halt Lieferant, der einfach aus dem A1-Innenverhältnis herauskommt und ja, haben aber dort den Status des Lieferanten. Bisschen anders ergibt sich bei einem innovativen Produkt, das wir auch am Start haben, nämlich dem PSD2 Hub. Dort ist die Zusammenarbeit eigentlich ein bisschen engere auch noch, weil dazu brauchen wir einfach für das ganze Lizenzthema die Lizenzen, die eine Bank bereitstellen kann. Und dort ist im Prinzip mehr als ein reines Lieferantenverhältnis und da sind wir eigentlich dann Produktpartner allesamt.
Jetzt hast du kurz erwähnt schon vorher das Thema Paylife beziehungsweise eben auch Acquiring Kartenissuing in Österreich. Welche Rolle spielt jetzt die World Direct eigentlich im Konkreten im österreichischen Zahlungsverkehr?
Ja, so wie ich es vorher schon gesagt habe, also einerseits wirklich in der Kartenwelt drinnen, also im Beispiel mit der Paylife, die jetzt hier nach wie vor als Brand noch unterwegs ist. Andererseits natürlich auch mit einem Teil, der sich aus der Paylife 6 damals ja ergeben hat, sprich der PSA. Dort sind wir nach wie vor richtig tief drinnen. Aber ich glaube, der Harald Flatscher war ja ohnehin auch schon mal euer Gast und hat da breit über das Portfolio der PSA erzählt. Und im Prinzip kann man davon ausgehen, dass ja, wir bei den ganzen Themen irgendwo im Hintergrund immer die Ehre haben, mitspielen zu dürfen. Also, ja, einfach für uns ist generell so eine Rolle, da wir aus der individuellen Entwicklung herauskommen, dass wir auch helfen, Standardprodukte, die draußen im Einsatz sind, und das ist eben, ja, ihr wisst richtig viel im Zahlungsverkehr, dass man die dann einfach vernünftig verbinden kann auf einer individuellen Basis.
Aber das heißt, ihr bietet jetzt nicht nur das Produkt, die Entwicklung des Produkts an, sondern das Hosting und alles drumherum auch, oder?
Genau so ist es. Also wir sehen uns als ein bisschen abgedroschenes Wort Full-Service-Provider, der halt wirklich von der Entwicklungsseite bis hin zum Hosting-Betrieb, ja, unter allen Maßgaben, die es da draußen so gibt, was PCI und dergleichen anlangt, ja, bieten wir alles rundum an und haben jetzt im Prinzip, das ist eine kurze Querverbindung auch zum breiten Portfolio der, der World Direct, da halt wir auch mit Medizinprodukten unterwegs sind, einfach haben wir das, glaube ich, ein bisschen in unserer DNA drin, was Zertifizierungen anlangt und einfach da Partner durch diese ganzen Themen durch zu begleiten.
Aber ihr seid dann eher, also ihr geht auf Projektbasis da rein oder habt ihr ein Produkt von der Stange auf, dass ihr da im Payment dann speziell verkaufen könnt?
Also wenn wir jetzt bei der PSA bleiben, als, ja, als schönes Referenzbeispiel, dort sind wir wirklich mit Individualentwicklungsprojekten drin. Vorher habe ich schon erwähnt, der Open Banking Hub, den wir mit der PayBox Bank gemeinsam machen, der ist wirklich als, als Produkt eigentlich anzusehen.
Aber da macht sie ja auch nicht ihr den Vertrieb, da macht ihr die Paybox dann den Vertrieb,
ja,
oder?
Das ist so ein Mittelding zwischen allen. Natürlich ist das Thema bei der Paybox auf der Agenda drauf, bei uns auf der Agenda drauf, aber das ist so ein bisschen ein Miteinander und auch ein Konzern miteinander. Also, okay, also ein typisches Projekt, das, das wir gemacht haben innerhalb vom Konzern, ist, klingt ein bisschen lustig, der Kontoblick, wo es einfach darum geht, die Bonität von Kunden anzuschauen. Und das sind so typische Projekte, Produkte, die wir unter anderem gemeinsam mit einer P-Box-Bank bauen und eben dann so vertreiben.
Aber gerade in dem Fall, da brauchst du einerseits die Banklizenz und andererseits die Zertifizierung, also da spielt es deswegen miteinander zusammen, weil da beides benötigt wird.
Genau so ist es. Also da bringt jeder genau seinen Teil, indem man gut ist, mit ein, dass man da gemeinsames Produkt bauen können, das Vorgaben entspricht, also der Lizenzvorgaben im Prinzip, als auch den technologischen Vorgaben, die einfach Bankprodukte mit sich bringen müssen. Das ist so eine richtige gute Symbiose, die man da aus den unterschiedlichen Bereichen der A1-Familie zusammenkriegen. Ja.
Jetzt hast du eh schon kurz erwähnt, den Open Banking Hub. Habt ihr andere innovative Themen rund ums Payments, die euch bei der World Direct ansieht? Oder habt ihr da etwas, wo du möglicherweise aus dem Nähkästchen plaudern darfst und kannst?
Ja, einerseits kurz einmal weg vom Payment auch wieder ist, wir sind ja die stolzen Gewinner vom Blockchain Award heuer gewesen, der jetzt sich nicht, also die Lösung dort eigentlich jetzt nicht auf Themen bezogen, aber also ein schönes, ja, innovatives Referenzprojekt. Andererseits jetzt auch wieder in unserem Kerngeschäft drinnen, durchaus da auch innovative Vorreiter, was ZBR Google Pay Integration anlangt. Also wir waren mit der PayBox Bank damals die ersten, die als österreichische Bank Google Pay am Start hatten, was jetzt vom Produkt her jetzt nicht die große Innovation ist, aber das Ganze so auszurollen war durchaus ein ganz innovativer Weg für Österreich. Plus eben, wie vorher schon erwähnt, ein Open Banking Hub, den man für allerlei Innovationen einsetzen kann.
Kommen wir zu allgemeineren Themen. Wie siehst du das ganze Thema Big Tech, jetzt ausgehend von Amerika oder von China? Wie siehst du da die Rolle von Österreich? Kann Österreich da überhaupt eine Rolle spielen, wenn man da die ganzen Großen in Amerika und China anschaut?
Also jetzt mal, ich glaube, Österreich singulär wird da ganz schwer. Also du musst es da auf alle Fälle in einem wesentlich größeren Kontext sehen. Im Prinzip, die Big Techs sind zu einem gewissen Grad, glaube ich, Fluch und Segen für uns alle. Also sie zeigen einerseits echt alles auf, was möglich ist, haben sie dadurch einen super Vorsprung eigentlich erarbeitet, den wir sehr oft hinterherhinken. Also ein super Paradebeispiel, das mir letztens mal wieder eingefallen ist, wenn ihr noch an Square damals erinnert, wie die ersten Kartenakzeptanzen damals über so ganz rudimentäre Kartenleser gemacht haben, die du am Audiocheck angesteckt hast. Das haben wir dann in Europa, wir sind halt selbst dabei gewesen in der PLF-Zeit, Pionity-Zeit, im Prinzip nachzubauen und haben uns aber da dermaßen dann in Regulatorien verstrickt, dass bis wir das Ganze gelöst haben, die Großen eigentlich dann schon mit den ersten Kartenlesern draußen waren. Das sind halt so ein bisschen die Dinge, wo wir uns manchmal wahrscheinlich selber im Weg stehen und uns, glaube ich, sehr oft halt jetzt nicht wirklich auf irgendwelche Regularien und dergleichen verlassen sollten. Die sind zwar gut, um uns nicht komplett überrollen zu lassen, müssen aber immer aufpassen, dass das nicht zu einem gewissen Hemmschuh wird und dass wir uns hinter dem hin wieder probieren zu verstecken.
Das ist aber glaubst du, es ist eher Thema auch, dass man in Amerika über 300 Millionen Leute erreicht, in China über 1,2 Milliarden oder so? Ist es eher das, dass man da zu stark fragmentiert sind in Europa, dass wir dort nicht hinkommen? Oder ist es das VC-Geld oder was glaubst du? spielt eine Rolle.
Ich glaube schon, dass es halt sehr wegen der Fragmentierung in Europa ist. Also es ist trotzdem so, dass da irgendwie jeder probiert sein eigenes Süppchen trotz alledem zu kochen. Und ja, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht immer das Idealste ist. Allein wenn man sich die ganzen Geldkarten und so weiter anschaut, die da draußen herumgegeistert sind. Ich glaube, da müssen wir einfach aber wesentlich stärkeres zusammenbauen. Und so wie du schon gesagt hast, also da macht es natürlich Sinn, wenn du das in eine wesentlich breitere, gleichdenkende Masse oder ähnlich denkende Masse ausspielen kannst, tust du natürlich wesentlich leichter, was jetzt irgendwie da die Aufnahme, die Akzeptanz von genau solchen Lösungen ist.
Aber ich meine, wie du vorher gesagt hast, waren wir vielleicht mit den Lösungen auch zu früh dran? Ich meine, wir haben jetzt auch das Mobile Payment gibt seit Jahre Schnee in Österreich mit der Lösung da, mit Hutchison oder weiß ich gar nicht, mit Wendy war. Die gibt es seit Ewigkeiten und die hat sich aber damals nicht durchgesetzt. Damals noch mit SIM-Karte, weil es zu kompliziert und bla bla bla. Denken wir zu kompliziert oder?
Das geht so ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, da stehen wir uns selbst im Weg zu einem gewissen Grad. Also ich war damals in das ganze Thema auch der Austrian Wallet zumindest am Rande involviert und auch da haben uns eigentlich Diskussionen verstrickt. Nutzen wir jetzt das Secure-Element auf einer SIM-Karte im Gerät selber und bis das Ganze mal ausdiskutiert ist und da jeder seine Befindlichkeiten abliefert, ja, überholen uns einfach die anderen. Und man muss leider sagen, sie überholen uns mit guten Lösungen, die halt Akzeptanz haben, die marketingträchtig sind. Und das ist halt genau das, wo wir dann so ein bisschen hinterherhecheln und halt trotzdem schauen müssen, dass wir das gut und angefasst für unsere Märkte und trotzdem wieder auch unters Volk und mit einer hohen Akzeptanz ausspielen können.
Weil ich will das halt irgendwie nicht akzeptiert, weil jetzt ein Apple mit Apple Pay, ich meine, die haben ein Gerät rausgebracht und dann sagt man natürlich haben die das beste UX-Verhalten, wenn die das Gerät auch haben. Aber dennoch muss ja andere Lösungen auch noch geben, wo man punkten kann.
Inwiefern andere Lösungen?
Nein, die jetzt nicht zwingend von Gerät an sich abhängig sind.
Nein, aber da sind wir jetzt auch wieder bei einem schönen Beispiel aller Google Pay, wo wir uns loslösen von einem Gerät. Natürlich ist ein weit umspannendes Betriebssystem dahinter. Aber da sieht man halt trotzdem, dass jetzt, man kann es nicht vom Gerät abhängig machen, sondern gerade Google ist ein schönes Beispiel, wo du es einfach über eine Marktmacht umsetzen kannst. Oder neben die chinesischen Lösungen aller Alipay und dergleichen. Das ist halt einfach, das wird über die Macht ausgerollt. Und nicht nur über das Device. Ich glaube, da kann man sich nicht auf rein technische Komponenten zurückziehen.
Jetzt haben wir vorher das Thema Regulatorik schon ein bisschen angeschnitten. Ich hätte zuerst rausgehört, dass es ein bisschen innovationshemmend ist, aus deiner Sicht. Siehst du es wirklich so oder bietet es auch ein bisschen eine Chance, etwas Neues zu kreieren? Und wenn man jetzt Blockchain vielleicht denkt und mit dem Mika und mit der DLC-8-Richtlinie, was da rauskommt, wo schon die ganze Welt dann auf uns schaut, könnte das dann schon auch irgendwie innovationsfördernd sein, weil man sieht, dass ohne Regulatorik gar nicht geht.
Bin ich voll und ganz bei dir. Da müssen wir nur schauen, dass wir da halt wirklich am Gas draufbleiben auch. Also ich nehme jetzt wieder, weil wir da eben nah dran sind am Geschehen auch, nehmen wir die PSD2 her, die finde ich ja richtig super Anfang sind, wie wir da innovative Lösungen bauen können. Da dürfen wir halt nur nicht nachlassen. Also, wir sind jetzt eben mit der PSD3 unterwegs, aber da müssen wir genau den Drive mitnehmen und nicht dahin denken, wie können wir irgendwelche Schemes ablösen, einfach um ein europäisches Gegengewicht zu schaffen, sondern wie können wir uns komplett von der Denke loslösen und eigene Lösungen bauen. Ich glaube, das ist das, in die Richtung wir gehen müssen. Und wenn uns da die Regularien unterstützen, super, und soll es uns auch unterstützen, aber es darf nicht sein, dass wir uns in der Regularien verstecken können, sondern sie sollen für uns halt die Guidelines sein, echt neue Lösungen komplett hinzustellen.
Diesbezüglich macht sie jetzt was mit der Paybox Bank, das hast du zuerst schon gesagt. Mhm. Findet das auch Anklang bei Kunden? Ist das was über diese Open Banking Schnittstelle, wo Kunden reindrängen?
Definitiv, weil es einfach wirklich an Pain löst, den wir damit haben. Ich bleibe jetzt bei dieser Bonitätsgeschichte und vielleicht kurz aus dem Nähkästchen eines Mobilfunkers geplaudert. Wenn du dir heutzutage ein teures iPhone, um auch da in der Device-Welt zu bleiben, kaufen willst mit einem teuren Vertrag dahinter, dann warst du bisher wirklich so angestaubt, dass du mit Gehaltszettel kommen musst, ob du das jetzt irgendwie leisten kannst auf Dauer. Und allein wenn du sowas durch innovative Lösungen ablösen kannst, dann, ja, glaube ich, gewinnt jeder dran. Es gewinnt der Consumer, der sich nicht erst die Zettel irgendwie zusammensuchen muss und vielleicht sogar ein bisschen in einer demütigen Demo-Situation ist und es rauskriegt, sondern es hilft natürlich auch dem Anbieter selber, dass er einfach seine Prozesse wesentlich schneller abwickeln kann.
Aber das heißt, vielleicht sind wir eh mit Innovation genügend vorhanden, aber nicht ganz vorne, was der Kunde sieht, sondern eher versteckt hinten mit den Prozessen.
Das genau ist, glaube ich, der Punkt. Also im Prinzip muss ich trotzdem ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, man kann nie zu viel Innovation haben. Also das ist, ja, das war echt bitter, wenn wir sagen müssen, boah, wir haben zu viel Innovation, darum müssen wir uns jetzt irgendwie ein bisschen hinlegen und zur Ruhe gehen. Aber trotzdem, es ist so, wie du gesagt hast, das ist halt echt auf der Prozessseite, da können wir viel verbessern. Vorne raus muss man leider oft gestehen, es ist halt echt ein riesig großer Teil Marketing auch, der die Maschinerie am Leben hält.
Jetzt hast du eh kurz gesagt, also aus deiner Sicht ist Innovation wichtig und es kann nicht genug Innovation geben. Verfolgst du irgendwelche Startups, junge Fintechs, wo du sagst, ja, die haben einen innovativen Approach, ein innovatives Produkt, das muss man gesehen haben, beziehungsweise das ist etwas, was dir gefällt, wo du sagst, das kann wirklich etwas verändern, ein Game Changer sein?
Definitiv, wobei man da halt immer aufpassen muss, ist, in welcher Phase man jetzt sagt, irgendwie, cooles Startup ist unterwegs, beziehungsweise muss ich da jetzt auch aufpassen, dass ich sage, einerseits aus dem technischen, beruflichen Fokus heraus sind natürlich so Anbieter wie eine Mambu und so weiter halt wirklich was Cooles, weil die bringen technisch super was weiter. Wenn du mich so ein bisschen als Privatperson fragst, finde ich eigentlich genau die Lösungen geil, die, eigentlich althergebrachtes Business, wo man sich früher nicht vorstellen könnte, dass man das digitalisieren kann, trotzdem digitalisieren. Wenn das dann auch noch im Payment drin ist, à la Cashi zum Beispiel, die, ja, kennst du das wahrscheinlich mit dem Pfandline, die, wo man sich früher nie gedacht hat, man kann das Ganze irgendwie digitalisieren und auf einmal geht's, das finde ich einfach die richtig spannenden Ansätze eigentlich.
Ja, dann hast du uns eh schon mal zwei interessante Namen genannt mit Mambu, einen der, glaube ich, bekanntesten neuen Player auf der Core Banking Seite, beziehungsweise mit Cashi, einen super coolen Grazer Startup, das wir auch erst vor kurzem bei uns im Podcast hatten. Ja, super spannend, danke für diesen Insight.
Gut, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Wir haben 2030. Was glaubst du, gibt es da noch von der Value Chain und welche Player sind da noch im Markt tätig?
Boah, irgendwie habe ich gewusst, dass genau so eine Frage natürlich daherkommt. Ich gebe jetzt fast ein bisschen die Spaßbremse, wenn du fragst, wie wir 2030 unterwegs sind. Ich glaube, wir werden nach wie vor extrem viel mit Bargeld unterwegs sein und werden viel auf Basis von Kartentransaktionen Überweisungen machen. Es wird sich einfach das Device vorne aus, wird sich ununterbrochen ändern. Also welches Variable dort eingesetzt wird. Ich glaube, da sind wir, ja, da können wir uns auf viele Dinge freuen, die sich da komplett anders auf einmal darstellen werden. Sonst wird es natürlich auch spannend, so Themen wie digitaler Euro und dergleichen, aber ja, beim letzten Mal so ein bisschen herumphilosophieren über kontaktloses Zahlen nachdacht, dass jetzt irgendwie so in der Vergangenheit gefühlt durch Corona die große Innovation gewesen ist. Und wenn ihr hernimmt, glaube ich, das Quick damals, wenn ihr euch noch daran erinnert, 2012 rausgegangen ist als kontaktloses Bezahlmittel und am Ende des Tages hat es, so blöd klingt, durch Unterstützung einer Pandemie bis 2022, so Daumen mal Pi dauert, bis das so richtig akzeptiert worden ist. So viel Zeit haben wir nicht mehr bis 2030. Also muss man ehrlich sagen, auch wenn ich sage vorher Innovation, 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 ob uns dahingehend nicht ein bisschen die Zeit ausgeht, so wie geht das komplett neue Ding, Next Big Thing oder wie man es auch immer sagen will, an den Start zu kriegen. Mag sein, dass ich ein bisschen Spaßbremse gerade bin, aber das...
Das werden wir jetzt noch einmal näher ausführen. Aber du glaubst schon, dass sich das Kundenverhalten vorn raus, und das mag jetzt nicht von Europa diktiert sein, sondern von Amerika oder wo auch immer, dass sich das noch ändern wird, dahingehend, dass der Kunde weniger spüren wird von Zahlen.
Genau, das ist der Punkt. Also auch da wieder, ich arbeite so ein bisschen mit Beispielen, weiß nicht, wie weit ihr Fahrer von Elektroautos seid, das Bezahlen an der Zapfsäule oder an der E-Tankstelle, das spürt man einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, dass natürlich viel in die Richtung auch gehen wird. Und wie gesagt, Device ist halt spannend, was am Ende des Tages das Device wirklich ist. Da sind wir jetzt beim Telefon, da sind wir jetzt bei einer Uhr. Aber ja, das ist genauso das Auto mittlerweile, das sich einfach dann selbstständig mit der Ladesäule unterhaltet und dann das Geld austauscht. Also ich glaube, dass man so auch sehr stark spüren wird, dass einfach Payment im Hintergrund passieren wird.
Ich glaube, so geht es auch irgendwie in Richtung Micropayments. Tut sich da auch noch irgendwas? Ist das irgendwas, was, weil ich meine, wenn du jetzt da Autos ansprichst, das sind jetzt nicht bei Micropayments, aber trotzdem, da hast du Verträge zwischen dem Device und dem Lieferanten, sagen wir mal so.
Da muss man halt einfach ganz ehrlich sein, muss man schauen, wie sich der Business Case am Ende des Tages ausgeht. Das haben wir halt vielleicht auch so ein bisschen bei neuen Regularien, wie da die Fees und die Margen aufteilt werden. Im Moment ist halt Micropayments immer noch so eine Sache. Ist das wirklich das, was man sich von der Kostenseite her wirklich antun möchte, antun kann? Weil halt das Verhältnis Kosten und Einnahmen halt immer noch ein richtig schwieriges ist.
Super, somit sind wir am Ende angekommen. Peter, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören.
Passt, ich sage auch danke, dass ich bei euch sein habe können.
Danke.
Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.